Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Professor Eckhard Lefebvre hielt seinen Vortrag Vergil, Propheta Retroversus, auf der Tagung Vergil, Dichter Roms und Europas, zu seinem 2000. Todestag am 1. Mai 1982 im Haus der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau. Der Vortrag ist im 90. Jahrgang der Zeitschrift Gymnasium 1983 auf den Seiten 17 bis 40 gedruckt erschienen und auf dem Freidoc-Server der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau auch digital abrufbar.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch für die ehrenvolle Einladung, hier sprechen zu dürfen. Meine Damen und Herren, 1930 und 1931 feierte die Welt die Wiederkehr des 2000. Geburtstages Vergils. 1981 und 1982 feiert sie die Wiederkehr seines 2000. Todestags. Dass man wegen der Schwierigkeit des Addierens von Jahren vor und nach Christi Geburt die Gedenktage meistens ein Jahr zu früh ansetzt, fällt bei der langen Zeitdauer, die hier in den Blick zu nehmen ist, nicht ins Gewicht. Sich die 2000-jährige Nachwirkung Vergils zu vergegenwärtigen, jedenfalls mit einem Blicke, heißt gewiss an seine Größe erinnern. Einer der Gründe, warum sich Vergil in dem ersten Jahrtausend seines Nachruhms eines nicht zu unterschätzenden Ansehens erfreute, war natürlich der Bezug der Prophezeiung der Wiederkehr des goldenen Zeitalters in der vierten Ekloge auf die heraufkommende Zeit des Christentums. Vergil galt als Prophet der neuen Ära oder wie Hermann Broch in einem Brief an Aldous Huxley vom 10. Mai 1945 differenzierte, als Vorprophet. Er schrieb, er war noch nicht der Prophet, der die neue Wahrheit ausspricht, aber er gehörte zu jenen, die notwendig sind, damit der Prophet komme. Ohne Wegbereiter, ohne Vorarbeit gibt es keinen Propheten. Er war ein Vorprophet und als solcher hat er sich wahrscheinlich selber empfunden. Mögen auch Augustus und seine anderen Freunde das ganze Wissensgut ihrer Zeit besessen haben, die prophetische oder vorprophetische Ahnung war keinem von ihnen verliehen und keiner von ihnen konnte zur Legendengestalt werden. Broch bezieht sich in diesem Brief auf das bekannte Vergil-Buch des Philosophen Theodor Hecker, Vergil, Vater des Abendlandes, das 1931 zum ersten Mal erschien und in dem Vergil als adventistischer Heide gedeutet wurde. Zwar weiß man, dass die christlichen Deutungen der vierten Ekloge wenig stichhaltig sind, wovon die Frage, inwieweit Vergil eine Anima Naturalita Christiana gewesen ist, natürlich unberührt bleibt. Doch ist Vergil als Prophet auch in die Forschung eingegangen, als Prophet des augusteischen Zeitalters. Die auf das Jahr 40 zu datierende vierte Ekloge wird, ich zitiere Graf Schenk von Stauffenberg, als Prophetie des augusteischen Friedensreiches gedeutet und die später im sechsten Buch der Aeneas von Anchises ex eventu vorgetragene Prophezeiung von Augustus als dem Begründer des goldenen Weltalters, der Aurea Saecla, als Beweis dieser Deutung angesehen. Auch von den Philologen wird mit der Verkündigung der vierten Ekloge oft eine christliche Terminologie assoziiert, wenn Ernst Richard Curtius etwa ihre Prophetie als soteriologische Hoffnung bezeichnet oder Johannes Strux von einer frohen Botschaft in einer noch sehr dunklen Zeit, also von einem Evangelium, gesprochen hat. Ist Vergil somit ein Staatsdichter? Ja, der staatlichste Dichter, den Rom je hervorgebracht hat, so Manfred Fuhrmann, kann man gar behaupten, mit Vergil und mit Horaz beginne die Geschichte der Poesie als politische Affirmation in allem Ernste, so Hans Magnus Enzensberger. Ist Vergil also ein Hofpoet? Angesichts dieses fatalen Nebeneinanders von christlichem Heilstum, politischer Verkündigung, ja gewissenloser Affirmation, möchte es angebracht sein, sich abermals die geistige Entwicklung Vergils vor Augen zu halten, wie das so oft, eindrucksvoll auch schon heute Morgen, geschehen ist, aber offenbar nicht oft genug geschehen kann. Einen bequemen Zugang bildet die traditionelle Datierung 42 bis 39 Bukolika, 37 etwa bis 30 Georgika, 30 oder 29 bis 19 Aeneas. Im Wesentlichen dürfte sie zutreffen. Doch wird das Bild etwas differenzierter, wenn man mit dem amerikanischen Historiker G.W. Bowersock und Ernst August Schmidt in der achten Ekloge, Herr Straßburger, nicht Asinius Pollio, sondern Octavian angesprochen sein lässt, der im Jahre 35 in Illyrien Feldzüge führte. Dann sind diese Ekloge und die mit ihr zusammengehörenden Eklogen 7 und 10 in das Jahr 35 zu datieren. Die Georgiker wären dann schon während der Arbeit an den bukolischen Dichtungen begonnen, zu der insbesondere das Finale des ersten Buches passt, das die Bürgerkriege beklagt. Andererseits ist es angebracht, Servius' Notizen nicht ganz zu ignorieren, nach denen Vergil im vierten Buch die Laudes Galli nach dessen Tod unterdrückt habe, sodass die Georgiker frühestens im Jahre 26 endgültig fertiggestellt wurden. Die drei großen Werke griffen nach diesen Überlegungen ineinander, sie überlappten sich. Die Bukoliker gehören demnach in die Jahre 42 bis 39, mit Ausnahme der Gedichte 7, 8 und 10, die vielleicht in das Jahr 35 gehören. In ihnen hat sich Vergil an Theokrits Dichtung angeschlossen und dies deutlich ausgesprochen in den beiden ersten Versen der sechsten Ekloge. Ich habe einige Umdrucke ausgegeben. Ich habe nicht geahnt, dass ein so zahlreiches Publikum hier erschienen ist. Ich werde aber mit Rücksicht auf diese Umdrucke doch nur die Zitate auf Deutsch geben. Mit Rudolf Alexander Schröder übersetzt: Unserer Muse Beginn sind Hirtenlieder gewesen und sie schämte sich nicht, in Wald und Fluren zu wohnen. Während Theokrits Idyllia keineswegs nur Hirtendichtung darstellten, hat Vergil seinen Eklogen rein äußerlich gesehen durchweg einen bukolischen Charakter verliehen. Freilich stehen bei ihm Themen und Probleme des Dichtens im Mittelpunkt des Interesses. Es kann deshalb nicht überraschen, dass in diesen Gedichten immer wieder die Realität der politischen Welt einbricht, kann doch der Dichter in einer von härtesten Bürgerkrieg erschütterten Zeit nicht an der Frage der Funktion und der Berechtigung von Dichtung vorbeigehen. So lässt er in der frühen neunten Ekloge den Hirten Meures die resignierten Worte sprechen, 11 bis 13, auch das auf dem Umbruch, doch es gelten die Lieder Lykidas gegen die Waffen des Mars heut also geringe, wie vor den Adlersklauen ein Schwarm weissagender Täublein. Doch tritt neben die Klage über das Unheil der Zeit an mehreren Stellen die feste Zuversicht auf eine Besserung der Verhältnisse. So ist es schon in demselben Gedicht von dem Erscheinen, und der Bedeutung des während der Spiele zu Ehren des toten Cäsar im Jahre 44 erschienenen Gestirns die Rede, dass Frieden und den im Frieden gedeihenden Acker und Weinbau bringen werde. Das ist der dritte Text, Vers 47 bis 49. Schau, es erschien der Stern des dionischen Cäsar am Himmel, Segengestirn, das mehrt der Feldsaat Früchte, das reifet über dem sonnigen Hang des Weinbergs purpurne Trauben. Hier mag, wie Friedrich Klingner gesagt hat, auf Octavian hingedeutet sein. Jedenfalls ist er es, der, wie in der ersten Ekloge gesagt wird, nicht nur für das physische, sondern auch für das geistige Wohlergehen des Hirten Tityrus gesorgt hat, indem er ihm inmitten der Wirren die künstlerische Betätigung ermöglicht. Die Verse 6 bis 10 sind allbekannt. Deus nobis haec otia fecit. Ich brauche sie nicht einmal vorzulesen. Man hat zu Recht gesagt, dass eine Gleichsetzung von Tityrus mit Vergil nicht möglich sei, andererseits aber Tityrus für Vergil Instrument sei, seine Dankbarkeit und Verehrung Octavian darzubringen. Letztlich hat wohl der alte Kommentator Servius recht: Hoc loco Tityri sub persona Virgilium debemus accipere. Nun tamen ubique, sed tantum ubi exigit ratio. Nur da, wo es angemessen ist, haben wir diese Gleichung durchzuführen. Es besteht jedenfalls von dem ersten Gedicht her ein bestimmter Zusammenhang zwischen Octavian und Vergil. Es stellt sich die Frage, ob und wie weit ein solcher Zusammenhang auch in der viel diskutierten vierten Ekloge zu fassen ist. Hier hat ja Vergil in Verbindung mit der Geburt eines Knaben den Anbruch eines neuen Zeitalters gefeiert, was immer wieder auf den Anbruch der christlichen Ära oder der augusteischen Ära gedeutet wurde. Ich übersetze die Verse 4 bis 10 und 15 bis 17. Das letzte Alter des cumäischen Liedes ist nun gekommen. Die große Reihe der Zeitalter wird von Neuem geboren. Jetzt kehrt auch die Jungfrau, kehrt Saturnus Reich wieder. Jetzt wird ein neues Geschlecht hoch vom Himmel herabgesandt. Sei du nur dem Kinde, das geboren wird, mit dem zuerst das eiserne Geschlecht aufhören und in der ganzen Welt das Goldene sich erheben wird, gnädig und hold, reine Lucina. Schon herrscht ja dein Bruder Apollo, und die Verse 15 bis 17, er wird göttliches Leben empfangen und mit Göttern Heroen gesellet schauen, und auch sie werden ihn schauen. Er wird über eine Erde, befriedet von den hohen Kräften seines Vaters, herrschen. Bringt man diese Prophezeiung mit der Zeit der Pax Augusta in Verbindung, hat sich Vergil in der Tat als Prophet erwiesen. Und es ist das Rätsel der Ekloge, ob dies zufällig geschah oder nicht. Das erste wäre der Fall, wenn Vergil die Geburt eines beliebigen Knaben gefeiert hätte, dann wäre es Zufall. Dieses gilt sowohl für den Bezug auf ein Kind des Konsuls Asinius Pollio, der Konsul des Jahres 40, als auch auf ein Kind, das aus der im Jahre 40 zwischen Antonius und Octavia geschlossenen Ehe hervorgehen würde. Alles ist diskutiert worden. Mehr Berechtigung hatte Vergils Prophezeiung hingegen, wenn sie irgendwie mit Octavian in Verbindung stand, was mir ganz unzweifelhaft scheint. In Ekloge 1 wird Octavian als Deus apostrophiert, in Ekloge 4 wird das Kind als Deum Proles bezeichnet, Vers 49, und gesagt, ille Deum vitam accipiet, Vers 15. Und in Ekloge 9 werden die Segnungen genannt, die das Caesaris Astrum, das heißt der Stamm der Julia, verheißt. Die Erwähnung des blühenden Acker- und Weinbaus, die wir schon gehört haben, nimmt die ausführliche Schilderung des goldenen Zeitalters in Ekloge 4 in Nutze vorweg. Es könnte sich daher, wie man vielfach angenommen hat, um ein Kind handeln, das Vergil aus der ebenfalls in diesem Jahre, im Jahre 40, geschlossenen Ehe zwischen Octavian und Scribonia hervorgehen sah. Reget patriis virtutibus orbem, Vers 17, wäre passend mit Blick auf den Vater Octavian gesagt. In diesem Zusammenhang ist jedoch die Vermutung, die Gerhard Binder soeben im Anschluss an Otto Seel vorgetragen hat, bestechend, dass nämlich Octavian selbst der Pur sei, dessen Geburt die Parzen in ihrem Liede, Vers 4 bis 45, das also etwa im Jahre 63 gesungen zu denken ist, vorausgesagt hätten. Diese Deutung bringt zwar nicht willkommene strukturelle Schwierigkeiten der Ekloge mit sich, aber sie hat den Vorteil, dass sie eine inhaltlich völlig klare Aussage ergibt, die zudem mit Vergils Gedankenwelt jener Zeit voll übereinstimmt. Jedenfalls kann bei diesem Bezug auch der die vierte Ekloge für ein gutes Gedicht halten, der sich bisher durch Ulrich von Wielamowitz Möllendorfs Frage, ob ein Gedicht, das sich nicht verstehen lasse, überhaupt ein gutes Gedicht sein könne, davon abhalten ließ. Aber selbst wenn man wie Walter Kraus in einer der letzten Behandlungen dieser Ekloge meint, Vergil habe an ein Fantasiekind gedacht, das die Generation vertrete, die am Beginn der Erneuerung der Welt geboren werde, hätte sich Vergil noch immer als Prophet bewährt. Es ist wichtig zu sehen, dass Vergil sich dem erwarteten Geschehen innerlich so beteiligt, so verpflichtet fühlt, dass er es in seiner zukünftigen Dichtung zu rühmen verspricht. Vers 53 bis 59 dieser Ekloge. O, bliebe mir dann eines langen Lebens Rest und Atem, so viel genug ist deine Taten zu dichten. Mich sollte in Liedern nicht Orpheus der Thraker, nicht Linus besiegen, ob auch dem einen seine Mutter und dem anderen sein Vater Hülfe. Orpheus, Kalliope, Linus, der schöne Apollo. Pan sogar, und wenn er unter Arkadiens Richterspruch mit mir um die Wette singe, Pan sogar sollte nach Arkadiens Richterspruch sich besiegt geben. An welche Gattung Vergil hier auch gedacht haben mag, an religiöse Hymnik, Bukolik oder ein Epos, es kann kaum als abwegig bezeichnet werden, die Aeneis als letztliche Einlösung dieses Versprechens aufzufassen oder sie doch wenigstens in Zusammenhang mit dieser Ankündigung zu sehen. Vorerst aber war die Zeit noch nicht reif. Vergil dichtete nach der vierten Ekloge noch drei Gedichte dieser Sammlung, 7, 8 und 10, Gedichte rein bukolischen Charakters. Nachdem er die vierte Ekloge programmatisch Paulo Majora Canamus eingeleitet hatte. Diese Gedichte ausgerechnet gehören nach der traditionellen Datierung in das Jahr 39, nach Bauersock und Schmidt aber in das Jahr 35, der wegen ihres unpolitischen Charakters von Dichtung im Wartestand gesprochen hat, die nach der zu früh gedichteten vierten Ekloge bei sich bleibe, bis die römische Welt Weltdichtung möglich mache oder gemacht habe. Wir wollen nun sehen, wie dieser Wartestand sich auf Vergils Pläne ausgewirkt haben. Während Vergil noch mit der Abfassung der letzten Eklogen beschäftigt war, hatte er bereits den Plan für die Georgiker nicht nur gefasst, sondern vielleicht schon mit der Ausarbeitung begonnen. In ihnen hält er unverändert daran fest, später Octavians Taten besingen zu wollen. Ich zitiere die drei letzten Verse des Proömiums zum dritten Buche, 46 bis 48. Bald aber gürte ich mich zu künden, die lodernden Schlachten Cäsars, seinen Namen durch so viele Jahre zu rühmen, wie von Titonus Urzeit fern aufstrahlte Cäsar. Das ist eine deutliche Sprache. Dennoch hat man an der Aufrichtigkeit der Bekundung dieser Absicht gezweifelt und angenommen, Vergil wolle einer an ihn herangetragenen Forderung oder doch Erwartung durch die Verschiebung auf die Zukunft ausweichen. Jedenfalls bedeuten diese Verse nicht weniger, als dass von einer Augustes, wie man gesagt hat, die Rede ist, von einem Epos mit zeitgenössischem Inhalt. Es ist viel gerätselt worden, ob und inwiefern sich Vergils Plan zugunsten des mythologischen Inhalts der Aeneas verschoben habe. Hier soll lediglich die Frage gestellt werden, ob und inwiefern Vergil als Dichter eines zeitgenössischen und das heißt panegyrischen Epos vorstellbar ist. Die Georgiker erlauben umso viel eher als die Bukoliker eine Antwort darauf, als sie später abgefasst sind und der politischen Aussage in größerem Maße als das frühere Werk Einlass gewährt haben. Das wohl frühe Finale des ersten Buchs stellt Vergils erschütternde Klage über die heillosen politischen Verhältnisse der Gegenwart dar. Die Zeit ist ihm aus den Angeln, es ist ein Eversum Saeculum, Vers 510 bis 14 auf dem Umdruck, Nachbarstädte zertreten das Recht und heben die Waffen wieder einander, Bruderkrieg tobt überall auf dem Erdkreis, also in stürmendem Start die Viergespanne, durch rasend Ziel überrennend die Bahn, machtlos sich bäumend am Leitseil, fliegt der Lenker mit fort, nicht fügt sich der Wagen den Zügeln, das ist die Übersetzung von Goethe. Schon diese Klage zeigt deutlich, Vergil ersehnt nicht ein Weltreich, sondern ein Friedensreich. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass er sich wie in den Bukolika auch in den Georgiker von der Gegenwart abwendet. Ja, als ein in die Vergangenheit zurückgewandter erscheint. Stoff des neuen Gedichts sind ihm Res antiquae laudis et artis, 274, Dinge alten Ruhms und Gewerbes. Es ist, wie der Kommentator Heine paraphrasiert hat, die Res rustica apud majores in honore habita. In den Bukolika ist Titiros Hof eine einsame Insel des Friedens inmitten der vom Bürgerkrieg aufgerührten Welt. In den Georgika bildet der Lebensraum des Landmanns den einzigen Bereich, der der Welt des Friedens wesensverwandt ist. Den Bauern ist die Justissima Tellus zugetan. Nur bei ihnen ist noch die Gerechtigkeit anzutreffen. 2473 bis 74. Hier in den Bauern ließ noch Gerechtigkeit, ehe sie entschwand, die äußersten Spuren. Das ist ein hartes Urteil über die Gegenwart. Von dem Gedanken an das Anbrechen eines neuen Zeitalters scheint Vergil hier weiter entfernt zu sein als in den frühen Bukolika. Es ist daher nicht verwunderlich, dass er dort, wo er die politisch-historische Welt in den Blick nimmt, nur die Vergangenheit preist. Octavian bleibt ihm die große Ausnahme, die große Hoffnung. 2167 bis 170. Heldengeschlecht gebar dies Land, die Marser, Sabella, notgestellte Ligurer und Volsker mit dreuendem Kurzspeer. Dekia zog es sich auf, einen Marius, einen Camillus, Scipius, kriegsharte Art und dich, allgewaltiger Cäsar. Und wenn Vergil das redlich offene Leben der Bauern, die Nescia Fallere Vita, zweites Buch, 467, in der politischen Welt der Gegenwart sucht, stößt er wiederum nur ins Leere, wendet er wiederum sich nur der Vergangenheit zu. Zweites Buch, 532 bis 35. Solch ein Leben führten dereinst die alten Sabiner. So wuchsen Remus und Romulus auf und die starken Etrusker. So wuchs voll Macht in der Welt die strahlende Roma. Sieben Burgen umfasste geeint der Ring ihrer Mauer. Früher galt dieses Leben allgemein. Es hat Rom groß gemacht. Heute ist es nur noch auf dem Lande anzutreffen. Vergil ist auf der Suche nach einer verlorenen Zeit. In der vierten Ekloge prophezeite er die Wiederkehr des goldenen Zeitalters. An der soeben zitierten Stelle fährt er fort, das Leben der Bauern und das des alten Rom, das sei das Leben des goldenen Zeitalters des Aureus Saturnus gewesen. Lässt man an der Prophezeiung der vierten Ekloge alles Topische beiseite, bleibt als realistische, für die Zeit der Georgiker geltende Aussage, dass Vergil nicht eine utopische Zukunft, sondern die Wiederkehr der Vergangenheit, der fernen Vergangenheit, dürfen wir ergänzen, als Optimum prophezeit und damit auch wünscht. Er ist ein Propheta Retroversus. Bald nach den Georgica und sicher nach der entscheidenden Schlacht von Actium begann Vergil mit der Ausarbeitung der Aeneis, also eines rein mythologischen Epos. Dies musste nach der Ankündigung in der vierten Ekloge und im Proömium zum dritten Buch der Georgica, er wolle dereinst Octavianus Caesars Taten besingen, überraschen. Aber auch im Hinblick auf die Tradition des römischen Epos war ein solches Unternehmen ganz ungewöhnlich. Wenn auch die Aeneis zweifellos den Höhepunkt der römischen Epik darstellt, kann dennoch nicht von einer konsequenten Entwicklung derselben auf dieses Epos hin gesprochen werden. Für die ältere Zeit war die Verbindung von Mythos und Geschichte charakteristisch, wenn man die beiden bedeutendsten Epiker jener Zeit als repräsentativ ansehen darf. Naevius behandelte noch im 3. Jahrhundert in seinem Epos Bellum Poenicum den ersten Punischen Krieg und gab dabei der Darstellung der troischen Frühzeit mit Aeneas Flucht ausführlichen Raum. Ebenso war es für Ennius am Anfang des 2. Jahrhunderts begonnene Annales selbstverständlich, dass die troische Abstammung der Römer erzählt wurde. Der von Priscian überlieferte Vers Quam veta occubuit Priamus sub Marte Pelasco, als der alte Priamus im Kriege mit den Griechen fiel, gehört sicher an den Anfang des Epos. Den Hauptinhalt machte jedoch die Zeitgeschichte aus. Ennius hatte sein Epos zuerst auf 12 Bücher geplant, hierauf zunächst 3 Bücher hinzugefügt und bis zum Ende des Aetolischen Kriegs und dann noch einmal 3 Bücher bis zum Jahre 171 gedichtet, um jeweils die Zeitgeschichte, er lebte bis 169, zu berücksichtigen. Diese hatte also ein ganz klares Übergewicht. Es ist keine Frage, dass Vergil der bedeutendste Epiker nach Ennius ist, dass also etwa 140 Jahre kein künstlerisch herausragendes Epos in Rom entstanden ist. Dieser Tatbestand lässt sich leicht dadurch erklären, dass die Zeit des historisch-panegyrischen Epos aufgrund der gewandelten politischen Verhältnisse vorbei war. Die mit den gracchischen Reformen einsetzenden innenpolitischen Umwälzungen, die schließlich 100 Jahre Bürgerkrieg bedeuteten, erlaubten es nicht, das hohe Lied der römischen Größe und Sieghaftigkeit zu singen. Im Gegenteil, die Neoteriker nutzten die kleinepische Form dazu, aber eben doch eine epische Form dazu, zeitenferne Stoffe mit entlegenem mythologischen Gehalt, Lukrez, eine philosophische Welterklärung mit denkbar pessimistischer Grundtendenz darzustellen. Da hierbei Probleme der menschlichen Lebensdeutung im Vordergrund standen, sofern Catulls Peleus-Epos als repräsentativ für die neoterische Epik zu gelten hat, war die Reduktion der politischen Komponente letztlich doch eine politische Aussage. Das historisch-panegyrische Epos war konsequenterweise verpönt, wie Catulls bekannte Qualifizierung von Volusius Annales zeigt, der Titel übrigens verrät ennianische Nachfolge. Andererseits war natürlich noch immer partiell das ennianisch-historische Epos möglich, das zugleich auch den mythologischen Bereich mit einbeziehen konnte. So beschrieb Hostius in seinem Bellum Histricum den istrischen Feldzug des Triumphators Sempronius Tutitanus im Jahre 129. Ennius Nachfolge zeigt sich wohl darin, dass dieser im 16. Buche seiner Annales ebenfalls den istrischen Krieg der Jahre 178 bis 77 dargestellt hatte, sodass Hostius mit seinem Vorbild Ennius in Konkurrenz trat. Und auf die mythologische Komponente weist das Fragment 4 Dia Minerva simul autem invictus Apollo arquitenens Latonius, die göttliche Minerva zugleich auch der unbesiegte Apollo, der bogenhaltende Sohn Latonas. Annales Belli Gallici schrieb auch ein in seiner Identität umstrittener Furius. Der bekannteste Autor aber in dieser Reihe ist natürlich kein geringerer als Marcus Tullius Cicero, der in seinem Epos De Consulatu Suo im Jahre 60 seine Auseinandersetzung mit Catilina im Konsulatsjahr 66 zur Darstellung gebracht hatte. Der unter Sallusts Namen überlieferten Invektive gegen Cicero können wir entnehmen, dass Cicero offenbar im ersten Buch nicht nur in Verse gebracht hatte, wie er unter der Ägide der Göttin Minerva erzogen, sondern auch, wie er beim Ausbruch der katilinarischen Verschwörung von Jupiter höchstpersönlich zu einer Götterversammlung gebeten und der Stadt Rom als Retter gesandt wurde. In der Tat, ich zitiere Peter Lebrecht Schmidt, musste die hier fassbare Mischung von apologetischen und episch-panegyrischen Elementen, musste die Selbstverständlichkeit, mit der Cicero die Götter der epischen Tradition vor den Karren seiner Selbstverteidigung spannte, für den guten Geschmack der Zeit provozierend wirken. Dieses Epos ist ein extremes Beispiel für die Verbindung von Mythologie und Zeitgeschichte in der Nachfolge des auch für Cicero und später für Vergil verbindlichen Vorbilds, epischen Vorbilds Ennius. Schließlich sei hier noch ein Dichter genannt, der nach Vergil, aber noch unter Augustus dichtete, Cornelius Severus, der in seinem Epos Res Romanae Zeitgeschichte darstellte und diese nach alter Tradition mit der Frühzeit begann, da das erste Buch, das Ovid als Carmen Regale bezeichnete, die Geschichte der römischen Könige erzählte. Dieser kurze Blick auf die Geschichte des historischen Epos in Rom mag genügen, um dessen inne zu werden, was es bedeutete, dass Vergil statt des angekündigten und gewiss von Augustus erwarteten zeitgenössischen Epos ein mythologisches Gedicht schrieb. Ein Gedicht, das ausschließlich das, was traditionell nur den Vorbau darstellte, behandelte und das, was traditionell den Hauptbau darstellte, kurzerhand fortließ. Denn dass sein Gedicht letztlich auch auf Zeitgeschichte zielte, ist nie bezweifelt worden. Ja, es ist die überwiegende Meinung, dass es nur auf Zeitgeschichte zielte. Um Vergils Vorgehen richtig einzuschätzen, genügt es schwerlich, lediglich auf künstlerische Gründe zu verweisen, wenn auch Vergils Dezenz nicht unterschätzt werden soll. Im Grunde war die Welt, die er in seinen Werken vorstellte, schon immer von der Welt, in der er lebte, abgewandt. Die Bukolika bedeuteten letztlich eine Flucht aus der Gegenwart, obschon Tityros Reich eine kleine Insel in ihr darstellte. Und auch die Georgiker hatten den Blick zurückgewandt und die erstrebte Lebensweise mit der Vergangenheit in Verbindung gebracht. Vergil selbst wollte in der Gegenwart ohne Gloria, wie er sagte, inglorius, in einem ignobile Otium leben. Auf diesem Wege ist er, trotz aller Wendung der politischen Verhältnisse, konsequent mit der Aeneis fortgeschritten. Den Schritt nach vorn, in die Gegenwart oder gar in die Zukunft, mochte er nicht tun. Freilich tut Vergil, und dies keineswegs halbherzig, im Gegenteil, Augustus Erwähnung in der Jupiterrede des ersten, der Heldenschau des sechsten und der Schildbeschreibung des achten Buchs. Aber das ist im Vergleich zu dem Verhältnis der mythologischen und der historischen Teile im römischen Epos quantitativ nicht mehr als eine Appendix, qualitativ natürlich der Ausdruck einer vollen Überzeugung, sage ich erst einmal. Ein Blick auf die Heldenschau des sechsten Buchs möge dazu beitragen, Vergils Verständnis von der Gegenwart zu klären. Anchises weit ausgreifende Rede, Vers 756 bis 853, ist eine Prophezeiung. Sie beginnt 756 bis 59 auf dem Umdruck: Nun es sei, die Aeneis-Übersetzungen sind von Emil Steiger, der Ruhm, der des dardanischen Blutes harrt, die Enkel, die dir italischen Stammes bevorstehen, welche Geister erlauchte zu unserem Namen gelangen, künden will ich es dir, die heiligen Sprüche dir weisen. Mit den Worten Expediam Dictis leitet auch Helenus im dritten Buch seine Prophezeiung ein. Über die Reihenfolge der Nennung der einzelnen Helden ist oft gestritten worden. Hier kommt es nur auf die Stellung der Augustuspartie in dieser Heldenschau an. Denn das fällt auf, dass dieser nicht als Steigerung am Ende der Heldenschau steht, sondern die erste Hälfte beschließt und von den alten Helden eingerahmt ist. Anchises beginnt mit Aeneas Nachkommen, 760 bis 76. Hierauf folgt zeitlich richtig Romulus, 777 bis 87. Sodann 788 bis 807, überraschenderweise also nach Romulus Augustus. Darauf fährt Anchises mit Numa und den anderen Königen, die nach Romulus gekommen sind, fort, um schließlich Helden der republikanischen Zeit zu nennen, wobei er die Älteren ausführlich, die Jüngeren knapp beschreibt. Natürlich war es sinnvoll, Augustus auch hinter Romulus zu erwähnen. Lacerda, der alte Kommentator, kommentierte: Excellenti judicio post Romulum infert Augustum quasi alterum conditorem urbis. Augustus als alter Romulus. Es ist bekannt, dass sich Augustus als solcher verstand, aber es ist im höchsten Maße auffallend, dass Romulus hier nicht als Vorgänger von Augustus erscheint, sondern umgekehrt Augustus als Nachfolger von Romulus. Diesen Unterschied sollte man nicht übersehen, wenn es um die Einschätzung der von Augustus wiedergebrachten Aurea Saecla geht. Diese Stelle löst, wie man immer wieder gesagt hat, die Prophezeiung der vierten Ekloge ein. Es handelt sich in der Aeneis um die Wiederkehr nicht der Gegenwart, sondern der Vergangenheit. Nicht um die Wiederkehr einer Zeit, die den Höhepunkt einer teleologischen Notwendigkeit bedeutet. Es war, wie Eduard Norden zur Stelle gesagt hat, in der Form einer in die Urzeit verlegten Prophetie eine Huldigung für die Vergangenheit, nicht eine Huldigung für die Gegenwart, deren Größe Augustus zu regenerieren eben damals bemüht war. Vergil erweist sich hier eindeutig als Propheta Retroversus. Es versteht sich nun, dass hiermit die Frage, inwieweit Vergil Republikaner war, in engstem Zusammenhang steht. Jedenfalls steckt die Heldenschau voller, wenn ich so sagen darf, republikanischer Anspielungen. Nach der Augustuspartie 788 bis 807 fährt Vergil mit den Königen fort, die Romulus nachfolgten. Die Partie 815 bis 835, die ich nunmehr bespreche, ist hier auch auf dem Umdruck. Zunächst die ersten beiden Verse. Ihn zur Seite begleitet nur allzu prahlerisch Ancus, allzu hörig schon hier den flüchtigen Launen des Volkes. Die Distanz dieser Partie zu Caesar liegt auf der Hand. Das beginnt mit der wenig freundlichen Charakterisierung von Ancus Martius in diesen beiden ersten Versen, auf den Caesar sein Geschlecht ausdrücklich über seine Tante Julia zurückführte. Gerhard Binder spricht von einem diskreten Hieb gegen Caesar. Es folgt in den Versen 817 bis 23 ein Lobpreis auf den Tyrannenmörder Brutus vom Jahre 510. Willst du den Hochmut auch der Tarquinier-Könige sehen, sehen die Zeichen der Macht bei Brutus, dem Rächer. Als erstem sind ihm des Konsuls Gewalt und die schrecklichen Beile beschieden. Doch der herrlichen Freiheit zu ehren, wird er als Vater seine Söhne, die Aufruhr stiften, zur Rechenschaft ziehen. Unglückselig, wie auch sein Handeln rühme die Nachwelt. Liebe zum Vaterland siegt und unermessliche Ruhmgier. Auf diesen Tyrannenmörder Brutus berief sich der Cäsarmörder Brutus vom Jahre 44. Pro Libertate fällt hier ins Auge und ins Ohr. Die Parallele ist deutlich genug. Bevor dann Caesar abermals in den Blick kommt, werden in den Versen 824 bis 25 herausragende Vertreter der älteren Republik genannt, zwei Gentes, Decia und Drusa, und zwei Individuen, Manlius Torquatus und Camillus. In größtmöglicher Offenheit werden hierauf Caesar und Pompeius als Vertreter, ja als Verursacher der entsetzlichen Bürgerkriege genannt, in der letzten Partie 826 bis 835, jene Seelen dort mit gleichem Glanze gewappnet, einigen Sinnes jetzt, solange die Nacht sie belastet. Oh, wie bekriegen sie sich, sobald sie zur Leuchte des Lebens dringen? Welche Gefechte erregen sie, welches Gemetzel, wenn von den Alpen der Burg des Monökos der Schwäher herabsteigt, während der Eidam im Osten das Heer zum Kampfe bereitet? Nimmer an solche Kriege gewöhnet ihr, Söhne, die Herzen. Kehrt nicht das Innere des Vaterlandes die Kräfte, mäßige du dich zuerst, du aus olympischen Stamme, also Anrede an Caesar, wirf die Waffen hinweg, mein Blut, sagt Anchises, zu der Seele von Caesar. Anchises Mahnung zum Frieden, die er in diesen beiden letzten Versen an Caesar richtet, ist gewiss als verhüllter Tadel, veiled rebuke, anzusehen, wie Ronald Syme gesagt hat. Und es ist zweifellos berechtigt, in der Heldenschau insgesamt ein offen ausgesprochenes Republikanertum, outspoken Republicanism zu betonen, der sich einerseits in der Verherrlichung der älteren Republik und andererseits in der Distanz zu Caesar, dem Bedroher der jüngeren Republik, äußert. Ist erst einmal das Wort vom Republikaner Vergil gefallen, rückt die Erwähnung des Erzrepublikaners Cato von Utica als Totenrichter auf der Schildbeschreibung in ein besonderes Licht. Ausgerechnet er, nicht etwa Cicero, ist als positives Gegenbild in sprachlicher Assonanz dem Revolutionär Catilina gegenübergestellt. Die Verse 666 im 8. Buch bis 670 finden Sie auch auf dem Zettel. Nicht weit davon zeigt er auch des Tartaros Sitz, die ragende Pforte des Pluto und die Pein der Verbrecher und dich, Catilina, auf schroffer Klippe, hängend in zitternder Angst vor der Furien Antlitz, abseits im Frieden die Frommen und ihren Gesetzgeber Cato. Catos Name erhält umso mehr Gewicht, als er mit Catilina zusammen der einzige Repräsentant zwischen Roms Frühgeschichte und Augustus ist. Er, der unversöhnliche Opponent Julius Caesars und der uncompromising Champion of the Lost Cause of the Republic, gegen den Caesar seinen Anti-Cato verfasste. Es ist sehr die Frage, wie viel dürfen wir aus diesen Versen heraushören, ohne allzu viel in sie hineinzulesen? Möglich sind etwa folgende Bezüge und ich zähle sie einfach auf. Erstens, Catilina ist negatives Beispiel. Aber warum wird ausgerechnet er genannt, dessen Bewegung Caesar bekanntermaßen Sympathie entgegengebracht hatte, wie sehr sich Sallust auch mühte, das zu verdecken? Wird hier Caesar selbst belastet? Zweitens, hoc quasi in Ciceronis gratiam dictum videtur, merkte Servius zur Stelle an. Cicero war aber in der letzten Phase ein entschiedener Gegner Caesars, wie Hermann Straßburger es kürzlich wieder betont hat. Drittens, eine diskrete Kritik an Caesar sieht Gerhard Binder auch darin, dass mit Cato der Sieger in der Senatsdebatte über die Bestrafung der Catilinarier genannt ist, Caesars Gegner sehe im Tartaros seine Forderung erfüllt. Viertens, die Erwähnung des Erzrepublikaners Cato spricht überhaupt für sich. Fünftens, Vergil schreibt Cato Juradarre, Rechtsprechung, zu, eine Tätigkeit, die nur herausgehobenen Personen zukommt. In der Aeneis, Dido, Jupiter, Aeneas, Acestes, Priamus und in den Georgica, Octavian. Mag hier auch der eine oder andere Punkt zu sehr betont sein. Im Ganzen hat Vergil ein unvergleichlich eindrückliches Bild geschaffen, das Dante dazu inspirierte, Cato im ersten Gesang des Purgatorio zum Wächter der Büßenden zu machen, wenn er auch einzelne Züge Lucan verdankt. Vergil stellt bei Dante dem Wächter Cato vor, der dabei zugleich charakterisiert wird. Or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando, che è si cara come sa chi per lei vita rifiuta. Tu il sai, che non ti fur per lei amara in Utica la morte. Nun möge dir sein Kommen wohlgefallen, die Freiheit will er suchen, die so teuer wie der wohl weiß, der ihr sein Leben opfert. Du weißt es, denn für sie war dir nicht bitter in Utica der Tod. Es dürfte angebracht sein, an dieser Stelle innezuhalten und zu fragen, was Vergils Distanz zu Caesar und sein Lob Catos im Hinblick auf sein Verhältnis zu Augustus bedeuten. Distanz zu Caesar und Lob Catos begegnen bei Vergils bedeutendsten Nachfolger auf dem Gebiet des Epos, bei Lucan, in höchster Steigerung. Bei Lucan bedeutet die Ablehnung Caesars zweifellos die Ablehnung Neros. Bedeutet bei Vergil die Distanz zu Caesar eine Distanz zu Augustus? Konnte dieser es dulden, dass Vergil in Anführungsstrichen republikanisch dichtete, sich selbst als Republikaner bekannte? Eine Antwort soll hier in zweifacher Hinsicht zu geben versucht werden, zunächst auf der vordergründigen Ebene. Auf dieser stimmten Augustus und Vergils Aussagen voll überein. Auf dieser war Augustus ohne Frage Republikaner. Im Jahre 36 hatte er gelobt, Republicam restituere, und unter seinem Prinzipat hatte er die Einlösung seines Versprechens propagiert, in dem ganz selbstverständlich von der Respublica Restituta die Rede war. Augustus gab sich aus politischer Notwendigkeit als Republikaner. Bei seiner Überwindung der Republik war er gezwungen, ihre Formen, ihre Ideologie weitgehend beizubehalten. Dieses schloss Distanz zu Caesar ebenso wie das Anerkennen Catos mit ein. In seiner Jugend stürzte Augustus, hat Ronald Syme gesagt, die Republik. In seinen reifen Jahren stahl der Staatsmann ihre Helden und ihr Vokabular. Was Cato betrifft, sei freilich die Bemerkung gestattet, dass Augustus von Macrobius überlieferter Ausspruch nicht unbedingt nur positiv, wie das immer wieder geschieht, sondern doch wohl auch ambivalent verstanden werden kann. Quis quis presentem statum civitatis commutari non volet et civis et vir bonus est. Wer den gegenwärtigen Zustand des Staates nicht umstürzen will, der ist ein Bürger, ein wahrer Bürger und ein guter Mann. Augustus wünschte gewiss ebenso wenig wie Caesar, dass man an dem Status der faktischen Alleinherrschaft etwas ändere. Dennoch erhob er den Anspruch, den Staat in die Freiheit geführt zu haben. Sie kennen die Worte Rem publicam ad dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi. Die Wendung Rem publicam in libertatem vindicare könnte auch eine Maxime Catos gewesen sein, aber gewiss in anderem Sinne als bei Augustus. Vergils Distanz zu Caesar und sein Herausheben Catos brauchen somit nicht eo ipso eine Distanz zu Augustus zu bedeuten. War Vergil in den im Rede stehenden Punkt ein ebensolcher Taktiker wie Augustus, wäre das in der Aeneis anklingende Republikanertum freilich die raffinierteste Form der Propaganda gewesen, raffinierter jedenfalls als eine uneingeschränkte Verherrlichung des Prinzipats. Ich versuche nun eine Antwort auf einer etwas tieferen Ebene oder höheren Ebene. Um bei dieser schwierigen Frage nämlich zu einer Antwort zu gelangen, ist es unerlässlich, einen Blick auf das Augustusbild zu werfen, das Vergil in der Aeneis gezeichnet hat. Denn wir haben uns ja bisher nur mit dem Caesarbild befasst. Dahinter der Figur des Aeneas ganz sicher, zur Vorsicht sage ich hier einmal doch mehr oder weniger, Augustus steht, hieße das die ganze Aeneis betrachten. Es genügt in diesem Zusammenhang jedoch, zu den amerikanischen Theorien über das Aeneas-Bild der letzten drei Bücher Stellung zu nehmen, nach denen sich Vergil am Ende seines Werks von Augustus und seiner Politik stärkstens distanziert hätte. Diese Theorien sind in der deutschen Forschung überwiegend auf Skepsis gestoßen, haben aber soeben in Werner Suhrbaum einen Anhänger gefunden. Begonnen hatte das Ganze mit einem Aufsatz des Amerikaners Sforza, der die Two-Voices-Theorie 1935 vorweggenommen hatte und der das Epos etwa so gedeutet hatte. Ich referiere nach Rudolf Rieks. Der Dichter Vergil sei der Willkür des Despoten zur Abfassung der Aeneis, sei von der Willkür des Despoten zur Abfassung der Aeneis genötigt worden und habe ihr künstlerische List gegen brutalen Zwang setzend einen Doppelcharakter gegeben. Unter der Oberfläche der Erzählung könne der tiefer blickende Interpret die wahre romfeindliche Überzeugung Vergils erkennen. Die Gründe seien gewesen die Landenteignungen, die Opfer, der Tod seines Freundes Gallus und so weiter. Diese Abneigung Vergils sucht Sforza dann zu verifizieren. Er behauptet, der Götterapparat der Aeneis sei von Vergil als reine Karikatur des traditionellen Götterglaubens gedacht. Vergil mache sich lustig über die Mantik, gebe den Göttern alle negativen Epitheta, diskreditiere häufig selbst mit festen Formeln die Götter, ut ferunt, prisca fides und so weiter, die von ihm erzählten frommen Legenden. Insbesondere seien Jupiter, Juno und Venus als niederträchtige, undankbare oder auch lächerliche Gestalten aufzufassen. Bekannter wurde diese Theorie durch den Amerikaner Perry. Perry hat in der Zeitschrift Arion Arion 1963 und bald darauf in einem Sammelband über Vergil einen Aufsatz über die Two Voices of Virgil's Aeneid, die zwei Stimmen von Vergils Aeneas, publiziert. Perry hat sich protestierend gegen die national-römische Interpretation der Aeneis gewandt und zu zeigen versucht, was in Wahrheit dahinter stehe. Die Aeneis, so meint er, sei eine große Klage um all das, was dem Aufstieg Roms zur Weltherrschaft zum Opfer gefallen sei. Was wir durchgängig in der Aeneis fänden, sei nicht das Empfinden eines Triumphes, sondern das Empfinden eines Verlustes. In Vergils Helden Aeneas sieht Perry ein Opfer von Gewalten, die größer als er selbst sind. Und so weiter. Diese Theorien sind von Antonio Vlosok ausgezeichnet im Gymnasium 1973 besprochen worden. Denn wie ich sagte, Werner Suhrbaum hat sie in einem 1982 im Buchner Schulbuchverlag erschienenen Buch über die Aeneas soeben wieder aufgenommen. Für ihn ist zum einen Aeneas Rachekampf im 10. Buch und zum anderen Aeneas Sieg über Turnus völlig unverständlich. Dieser letztere, der Sieg über Turnus, in dreifacher Weise. Suhrbaum stellt folgende Fragen. Erstens, musste der Sieger, also Aeneas tötet am Ende des 12. Buches seinen besiegten Feind Turnus, nachdem der ihn um Gnade anfleht, ich darf daran erinnern. Erstens, musste der Sieger Aeneas Turnus töten? Durfte er ihn, den um Gnade flehenden, überhaupt töten? Zweitens, wie ist es zu erklären oder gar zu rechtfertigen, dass Aeneas den Tötungsakt von Emotionen überwältigt, lodernd vor Wut und schrecklichem Zorn, furiis acensus et ira terribilis, vollzieht? Drittens, warum bildet gerade diese Szene den Abschluss der Aeneas? Sowohl in den Kämpfen des 10. Buchs als auch im Endkampf erscheint Aeneas seinem Interpreten Suhrbaum als gnadenlos. Die Kämpfe im 10. Buch sind ihm Metzeleien. Aeneas töte besiegte Feinde in dem Moment und unter höhnischen Worten, wo sie ihn um Gnade anflehten. Spätestens am Ende des 12. Buches verwirke Aeneas die Möglichkeit, als Typus des idealen Römers und speziell des Augustus zu gelten. Da auch Suhrbaum von dem Bezug Aeneas Augustus ausgeht, kommt er konsequent zu dem Fazit, an dem Aeneas der Kampfbücher ließen sich Züge entdecken, die ihn, ich zitiere, als Prototyp des grausamen Octavian der Bürgerkriegszeit erscheinen lassen könnten. Das ist so recht herzerfrischend einmal etwas anderes als die gewohnte Interpretation, so wie Wolf-Dietrich Rasch jüngst Goethes Iphigenie nicht als Heldin der Wahrheit, sondern als Heldin der Unwahrheit interpretiert hat. Ob es vergilisch ist? Ich möchte vorweg bemerken, dass die Fragen, die Suhrbaum gestellt hat, berechtigt sind. Nur sind die Antworten, die er gibt, meines Erachtens falsch. Es ist unzulässig, die Ungewöhnlichkeit einer Konzeption dadurch zu erklären oder doch verständlich zu machen, dass man ihr eine nicht oder nicht deutlich ausgesprochene Neben- oder Hauptabsicht des Dichters unterlegt. Vergil hat seine Konzeption klar genug zu erkennen gegeben. An diese will ich hier in aller Kürze zunächst erinnern und dann allerdings fragen, warum sie vom Dichter so zugespitzt worden ist. Aeneas entbrennt in der Tat in der zweiten Hälfte des 10. Buchs im größten Kampfeszorn. Er, der Pius Aeneas. Bis zum Ende des 12. Buchs zieht sich durch das Geschehen der Faden, dass Aeneas in dieser Eigenschaft Turnus, der die Pietas verletzt hat, zur Rechenschaft zieht. Also in dieser Eigenschaft der Pietas. Turnus hat bei der Tötung des jungen Pallas durch den höhnischen Ausruf, er wünsche, dass der Vater des Turnus zusehen möge, wie er Turnus den Pallas abschlachte, damit also das heilige Vater-Sohn-Verhältnis gelästert. Und Pallas Gehenk hat er nicht den Göttern geweiht, sondern für sich selbst genommen. Eben für diese Tat wird er später am Ende des 12. Buches zur Verantwortung gezogen werden, wie Vergil deutlich kommentiert hat. Hier ist mir leider ein Versehen unterlaufen. Es soll sich um die Verse aus dem 10. Buch 501 bis 505 handeln, die nicht auf dem Zettel stehen. Nichts vom Schicksal wissen die Menschen und künftigen Dingen. Maß zu halten verstehen sie nicht, wenn das Glück sie emporträgt. Nescia mens hominum fati sortisque futurae et servare modum rebus sub lata secundis. Eine Stunde, fährt Vergil fort, wird sein, da Turnus gerne den Pallas unverletzt sehe, den Tag und diese Beute verabscheut. Damit steht der Pius Aeneas dem Impius Turnus gegenüber. Turnus ist eindeutig als Hybristes qualifiziert und wird leicht darauf als Superbus, Vers 514, charakterisiert. Umgekehrt wird Aeneas Verpflichtung zur Rache ausdrücklich vor den Einzelkämpfen hervorgehoben, im 10. Buch, und das ist das zweite Versehen, die Verse 515 bis 17 im 10. Buch sind gemeint. Ihm standen Pallas Euander, dies alles vor Augen, sagt der Dichter, als Aeneas hört, dass Pallas getötet wurde. Der Tisch, an den er als Fremdling getreten, wie er die Rechte zum Bündnis gegeben. Die Positionen sind damit vor diesem Kampf abgesteckt. Aeneas erstes Opfer ist Magus, der bedeutungsvoll im Hinblick auf seinen Vater und seinen Sohn an Anchises und an Iulus erinnert. Doch Aeneas antwortet, dass Vater und Sohn, Anchises und Iulus, ebenso denken wie er über das Vater-Sohn-Verhältnis, wie wir ergänzen dürfen, und seine Sühnung. Hoc patris anchisai manes, hoc sentet Iulus. Nach einigen anderen Feinden streckt Aeneas dann Lucagus nieder und spricht ihn an. Zu seiner Rede leitet Vergil mit den Worten über quem Pius Aeneas dictis ad fato amaris. Der englische Kommentator Williams hat zu Pius an dieser Stelle im 10. Buch 591 angemerkt, dies sei gesagt im Hinblick auf seine Responsibility to Evander and Pallas, im Hinblick auf seine Verantwortung, die Aeneas gegenüber Euander und Pallas hat. Aeneas feels that revenge is his bitter duty. An dem Leitmotiv ist somit kein Zweifel. So klingt es auch in Jupiters letzten Worten an Juno unmittelbar vor dem Zweikampf zwischen Aeneas und Turnus auf. Das ist jetzt wieder auf dem Zettel. 12.838 bis 39. Das Geschlecht, das hier aufwächst, vermischt mit ausonischem Blute, siehst du einst Menschen und Götter an frommem Sinn überragen. Die Hervorhebung von Pietas an dieser Stelle summiert oder gibt ein Fazit, wie ich Williams zur Stelle übersetzen darf, des Themas der Sendung des Pius Aeneas. Das also ist das Fazit der Sendung, wie es noch einmal im 12. Buche genannt wird, unmittelbar bevor Aeneas dem Turnus gegenübertritt. Und es hieße meines Erachtens die ganze vergilische Götterkonzeption als hohl und nichtig, als ironisch erklären, wenn man unterstellte, Aeneas handle bei der Tötung seines Hauptgegners Turnus anders als Pius. In diesem Sinne ist schließlich die Schlussszene der Aeneas zu sehen, die Sie als vorletzten Text hier auf dem Zettel finden. Turnus vom Boden erhob die Augen und reckte die Rechte flehend, mir geschieht Recht. Ich will keine Gnade, so sprach er, nutze dein Glück. Kann aber dich um den Vater die Sorge rühren, so bitte ich dich, einen solchen Vater Anchises hattest doch auch du, empfinde Erbarmen mit Daunus dem Greisen, das ist der Vater des Turnus. Lass mich den meinen, den Leichnam doch, der des Lichts beraubt ist, du bist Sieger. Mich sahen als Besiegten die Hände, die Ausonia heben. Lavinia ist deine Gattin, gehe nicht weiter im Hass. Noch jähen Sinnes gewaffnet stand Aeneas und rollte die Augen, doch hielt er die Rechte nieder und mehr begann ihn die Rede zu rühren. Aber zum Unglück sah er das Wehrgehenk hoch auf der Schulter, mit den bekannten Buckeln erglänzte der Gürtel des jungen Pallas, den Turnus besiegt und den er zu Tode verwundet. Und nun führte er selbst auf den Schultern das Zeichen des Feindes. Als Aeneas die Beute, das Denkmal des rasenden Schmerzes mit den Augen erfasste, übermannte ihn loderndes Rasen. Fürchterlich, rief er in Zorn, du mit den Waffen der meinen sollst mir entkommen? Nein, mit diesem Hiebe erschlägt dich Pallas, mit deinem Blut dem Verruchten rächt sich nun Pallas. Also redete er und stieß ihm in wilder Erregung tief das Schwert in die Brust. Die Kälte des Todes befiel ihn und mit dem Stöhnen des Unmuts entfloh zu den Schatten das Leben. Es ist dieselbe Konstellation wie zu Beginn von Aeneas Rachekampf im 10. Buch. Turnus erinnert Aeneas bei seiner Bitte um Schonung an beider Väter. Doch wird Aeneas beim Anblick von Pallas Wehrgehenk nicht nur Turnus impietas, sondern auch seiner eigenen Verpflichtung Euander gegenüber eingedenk. Wie Magus möchte Turnus aus Aeneas Pietas Das heißt, seinem besonderen, also Aeneas besonderen Vater-Sohn-Verhältnis Nutzen ziehen. Doch er sieht nicht, dass das verletzte Vater-Sohn-Verhältnis Euander-Pallas sein größeres Recht fordert. Vergil hat absolut konsequent argumentiert. Es ist abwegig, Aeneas Grausamkeit und Gnadenlosigkeit vorzuwerfen. Er zeigt ja deutliche Züge des Mitleids, bevor er seiner Pflicht inne wird. Der Gedanke an eine Verletzung des Parcere Subjectis aus dem sechsten Buche ist völlig fernzuhalten. Nicht darum kann es gehen, dass Aeneas den Wert der Clementia nicht kennt oder nicht kennen will, sondern dass hier eine Kollision zweier Werte bzw. die Höherrangigkeit des einen Werts vor dem anderen begegnet, der Pietas vor der Clementia. Servius gebrauchte für beide Werte den Begriff der Pietas, wenn er sagte, Aeneas in den viel zitierten Worten sei darin pius, dass er den Feind schonen wolle, aber er sei darin ebenfalls pius, dass er die Rache für Pallas vollziehe. Nach diesen kurzen Bemerkungen kann, glaube ich, kein Zweifel daran sein, wie Vergil die Schlussszene seines Werks verstanden wissen wollte, als äußerst zugespitzten Akt der Pietas seines Helden, des Pius Aeneas. Eine ganz andere Frage ist es, warum Vergil diese Zuspitzung zur Darstellung gebracht hat. Ihr möchte ich zum Abschluss nachgehen. Hier ist zunächst daran zu erinnern, dass das Welt- und Menschenbild der Aeneas überhaupt sehr gedämpft und von Leid und Leiden bestimmt ist. Als Leid erfahren, non ignara mali, 1630 bekennt sich Dido schon ehe sie die verhängnisvolle Bekanntschaft mit Aeneas macht, in Felix Dido nennt sie der Dichter bereits im ersten Buche. Und Aeneas nimmt am Ende des Werks in der Rede an seinen Sohn die Worte des sophokleischen Aias auf, das ist der letzte Text, die beiden letzten Verse im 12. Buche, lerne von mir, mein Sohn, die Tatkraft, virtutem, und ernstliche Mühsal, verumque laborem, fortunam ex aliis, aber das Glück von anderen. Zweimal gerät Aeneas in einen scharfen Konflikt. Zunächst in Karthago, wo er, wie man immer wieder gesagt hat, in dem Konflikt zwischen Pflicht und Neigung steht. Aber es ist klar, dass dies für ihn kein echter Konflikt ist, sondern ihm die Erfüllung seiner von den Göttern auferlegten Sendung höherrangig sein musste. Darum zerbricht er auch nicht an diesem Konflikt. Er ist nicht kalt, sondern das ist eben die Konzeption Vergils. Er erweist sich den Göttern gegenüber als pius. Ebenso wenig wie in Karthago handelt es sich auch bei der Tötung des Hauptgegners Turnus um eine echte Normenkollision. Die Pietas aber hat letztlich Vorrang vor der Clementia. Nur ein solches Menschenbild, das die Spannungen, in denen der Mensch steht, nicht verdeckte, sondern hell und scharf sichtbar machte, konnte nach einem Jahrhundert, das von Bürgerkriegen bestimmt war, einer epischen Dichtung zugrunde liegen, sollte diese nicht anachronistisch sein. Nimmt man wieder das Problem auf, inwieweit die Figur des Aeneas Bezug auf Augustus hat, wird man konstatieren müssen, dass die Zuspitzung der Konflikte, in die Vergil seinen Helden stellte, Ausdruck seines ganz persönlichen Menschenbilds war und als solche Augustus zwar nicht unwillkommen sein musste, gewiss aber doch bei ihm nicht so viel Anklang fand, wie eine problemlosere Verherrlichung seiner Person und seiner Leistungen gefunden hätte. Welcher Herrscher zöge nicht ein Epos in strahlendem Dur, einem Epos in düsterem Moll vor? Hier fassen wir die Wurzel der vergilischen Aufrichtigkeit. Seine Aeneas ist staatliche Dichtung, gewiss, aber doch nur insoweit, als Vergil den Staat bejahen konnte, ihn überhaupt in ihm leben konnte. Es hat wohl selten eine staatliche Dichtung gegeben, meine ich, der alles Höfische so fern stand wie die Aeneas. Damit ist zugleich, meine ich, die zweite Frage nach der Echtheit von Vergils Republikanertum beantwortet. Vergil war überzeugter Republikaner und dürfte zu der erheblichen Menge der Römer gehört haben, die hofften, Augustus werde das wahrmachen, was er behauptet hatte, Republicam restituere. Solange diese Republikaner, man darf auch bis zu einem gewissen Grade Horaz und ganz bestimmt Livius hier nennen, glaubten, die Jahre nach Actium seien nur eine Durchgangsphase, rei publicae restituende, begleiteten sie Augustus und bejahten sie seine Herrschaft. Erst als sie allmählich begriffen, dass der Republikaner Augustus ein Republican Dynast war, um noch einmal Ronald Symes zu zitieren, dass er nicht daran dachte, Republicam restituere, ja, dass er vielleicht nie daran gedacht hatte, dies ist ja wohl ein Problem, das die Augustusforschung kaum jemals wird ganz klären können, waren sie, dessen bin ich sicher, von ihm enttäuscht. Wie anders ist es zu erklären, dass nach den Säkularspielen des Jahres 17 die augusteische Literatur versiegte, obwohl Augustus noch 30 Jahre regierte. Dass Ovid in dem betrachteten Sinne kein Augusteer war, ist allbekannt. Und dass Augustus gerade im Hinblick auf sein unpolitisch tändelndes Werk keinerlei Spaß verstand, hat er ja in seinen 6 letzten Lebensjahren in aller Deutlichkeit demonstriert. Tacitus war der Meinung, dass das Versiegen der Talente auf dem Gebiet der Geschichtsschreibung ebenfalls mit Augustus' Alleinherrschaft in Zusammenhang gestanden habe, wobei die Wahrheit ins Hintertreffen geraten sei. Postquam bellatum apud actium adque omnem potentiam ad unum conferri pacis interfuit magna illa ingenia cessere. Da versiegten jene großen Talente. Simul veritas pluribus modis infracta. Gleichzeitig wurde die Wahrheit vielfältig gebrochen. Es wäre nicht abwegig, nehme man an, Vergil habe aus einer gewissen Enttäuschung heraus, die Aeneas nicht zur Publikation freigegeben, das Werk, das ich nun wieder andererseits betonen möchte, das er voller Hoffnung und ohne Untertöne geschrieben hatte. Und es verdient in diesem Zusammenhang Beachtung, dass Horaz bald nach den Säkularspielen seine dichterische Produktion einstellte, obwohl er noch bis zu dem Jahr 8 lebte. Um zusammenzufassen, wenn es einen Konflikt zwischen Augustus und Vergil gab, dann war es der, dass Augustus mit der Respublica spielte, Vergil aber an sie glaubte. Dass Augustus der Gegenwart und der Zukunft zugewandt war, Vergil aber der Vergangenheit. Und dass demzufolge Augustus sich einen Propheta et in praesens et in futurum versus wünschte, Vergil aber letztlich ein Propheta retroversus war, beziehungsweise, das scheint mir das Problem zu sein, geworden war. Vielen Dank.
Professor Eckhard Lefebvre studierte von 1956 bis 1962 an den Universitäten in München, Wien und Kiel klassische Philologie und wurde 1962 mit einer Arbeit promoviert, die unter dem Titel Propertius Ludibundus – Elemente des Humors in seinen Elegien 1966 in der Reihe Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften erschienen ist. Er hielt sich 1962 und 1963 als Stipendiat in Rom auf. Von 1963 bis 1971 war er wissenschaftlicher Assistent, dann Dozent, schließlich außerplanmäßiger Professor in Kiel, wo er sich 1967 mit Studien zur Antithese des Prometheus des Mutes habilitierte. 1972 wurde er zum wissenschaftlichen Rat und Professor ernannt. 1974 folgte er einem Ruf an die Universität des Saarlandes. Von 1977 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2003 war er Professor für klassische Philologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Lefebvre war von 1981 bis 1985 erster Vorsitzender des Deutschen Altphilologenverbandes. 2000 verlieh ihm die Universität Straßburg die Ehrendoktorwürde. Von 2001 bis 2003 war er erster Vorsitzender der Mommsen-Gesellschaft. Schwerpunktmäßig beschäftigt er sich mit dem antiken Drama und augusteischer Literatur. Er ist Mitherausgeber verschiedener altphilologischer Schriftenreihen sowie Herausgeber und Verfasser maßgeblicher Standardwerke der Altphilologie. Von seinen zahlreichen Monographien seien nur die jüngst veröffentlichten genannt. Plautus Rudens, erschienen 2006,
Terenz und Menanders Eunuchus, sowie die Studien zu den Quellen und zum Verständnis des Prometheus Desmotes, beide 2003 erschienen, die Unfähigkeit, sich zu erkennen, Sophokles Tragödien, sowie Panaitios und Ciceros Pflichtenlehre, vom philosophischen Traktat zum politischen Lehrbuch und Plautus Aulularia, alle im Jahre 2001 erschienen. Drei Festschriften wurden ihm gewidmet. 1995 erschien die Festgabe Plautus und die Tradition des Stegreifspiels, herausgegeben von Lore Benz, Eckhard Sterk und Gregor Vogt-Spira. 1997 Fabrika, Studien zur antiken Literatur und ihrer Rezeption, herausgegeben von Thomas Bayer und Frank Schiemann. Und im Jahre 2000 wurde von Eckhard Sterk und Gregor Vogt-Spira die Festschrift Dramatische Wäldchen herausgegeben.